Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Wie kann es sein, dass ein mehrfach vorbestrafter und gefährlicher Asylwerber sich trotz seines Aufenthaltsverbots frei in Österreich bewegen kann und schließlich einen Sozialamtsleiter kaltblütig ersticht? Während die Opposition von Behördenversagen spricht, fordert die Regierung eine Verschärfung der Gesetze. Doch was soll geändert werden? Hätte der Täter im Vorfeld inhaftiert werden müssen? Schützen wir einzelne Flüchtlinge zu sehr und achten zu wenig auf die Sicherheitsinteressen der Bevölkerung? Unser Thema heute: Mord in Dornbirn. Wie hilflos sind wir? Ich freue mich auf diese Gäste.
Caroline Edtstadler. Die Staatssekretärin im Innenministerium fordert: Wer unsere Gesetze und Werte mit Füßen tritt, hat unseren Schutz nicht verdient und muss abgeschoben werden. Irmgard Chris, die Juristin und NEOS-Abgeordnete, warnt: Trotz schlimmer Einzelfälle müssen die Menschenrechte gewahrt werden, sonst geben wir unsere Zivilisation auf. Wilfried Ludwig W. Der Vorarlberger Asylanwalt kritisiert: Der Mord in Dornbirn ist das Ergebnis eines Behördenversagens. Henrik M. Broder, der Publizist, ist überzeugt: Das Asylrecht gehört abgeschafft. Es ist zu einem reinen Einwanderungsrecht verkommen.
Frau Edtstadler, die Tat in Dornbirn ist jetzt eine Woche her. Wer für diese tragische Sache die Verantwortung trägt, ist irgendwie immer noch offen. Sehen Sie auch Versäumnisse des Innenministeriums in dieser Frage und in dem Fall?
Nein, ich sehe ich nicht, denn die Beamtinnen und die Beamten haben hier auf Basis der derzeitigen Rechtslage gehandelt. Aber dieser Fall in Dornbirn zeigt uns auf dramatische Art und Weise, dass wir an unsere Grenzen gestoßen sind. Und zwar dann, wenn Menschen wirklich das Asylrecht missbrauchen. Und es zeigt eine zweite Sache, dass wir alles daran setzen müssen, dass diejenigen, die tagtäglich für unseren Schutz kämpfen, für unseren Schutz arbeiten, Polizistinnen und Polizisten, aber eben auch Beamtinnen und Beamten, die ihre Arbeit erledigen, wir bestmöglich schützen müssen. Und wir müssen
hier alle rechtlichen Aber da gibt es ja natürlich auch Kritik, weil der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner hat heute das Innenministerium sehr wohl kritisiert und gesagt, dass hier Behördenwarnungen nicht ausreichend ernst genommen worden seien. Das klingt ja dann doch nach Versäumnissen, nicht? Das kommt nicht von der Opposition.
Der Punkt ist, und das möchte ich noch einmal betonen, dass die Beamtinnen und Beamten auf Basis der derzeit geltenden Rechtslage gehandelt haben. Und was natürlich dieser Fall jetzt
ist. Aber was kann dann der Landeshauptmann meinen?
Der Fall zeigt, dass wir wirklich Handlungsbedarf haben, alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen müssen, dass wir in Zukunft so etwas verhindern können. Und eine Form ist, und das ist auch Thema meiner Taskforce, ist, dass wirklich die Behörden untereinander sich austauschen, Informationen weitergeben und dass dann aber auch eine rechtliche Basis vorhanden ist, um aber richtig zu handeln.
Genau das scheint ja nicht passiert zu sein, das sagte der Herr Wallner. Es gab Warnungen, diese Informationen wurden nicht ernst genommen. Das ist ja keine Frage von rechtlichen Grenzen, die man erweitern müsste, sondern das wäre ja alles im Rahmen der bestehenden Gesetze möglich gewesen. Das hat man nicht gemacht.
Es gab keine Handlungsalternativen für die Beamten. Der mit Aufenthaltsverbot Belegte hat Asyl gesagt und dann schlägt das Asyl auch ein Aufenthaltsverbot, selbst wenn es aufrecht ist, wobei das auch die Frage ist. Und das war
darüber, glaube ich, werden wir uns noch unterhalten. Es ist ja, gibt ja auch Hinweise, dass der mutmaßliche Täter nicht erst jetzt Anfang des Jahres als illegal eingereist und um Asyl angesucht hat, sondern schon sehr viel länger da ist. Gibt es da neue Erkenntnisse?
Also mein Kenntnisstand ist, dass er Anfang des Jahres eingereist ist und dass er eben dann auch gesagt hat, er begehrt Asyl und dann ist auch eine entsprechende Prüfung vorzunehmen. Und es geistert immer herum, dass man ihn in Haft nehmen hätte können. Nein, das konnte man eben auf Basis der derzeitigen rechtlichen Lage nicht machen. Und genau deshalb müssen wir diesen Fall zum Anlass nehmen, um hier alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen im Rahmen des Verfassungsbogens, um hier auch die Bevölkerung und die Beamtinnen und Beamten zu schützen.
Frau Chris, teilen Sie die Einschätzung, die Behörden haben auf dem Boden und nach Maßgabe der geltenden Gesetze gehandelt und man kann eigentlich niemandem einen Vorwurf machen?
Nein, ganz und gar nicht, weil dieser Meinung ist ja nicht nur der Landeshauptmann Wallner, sondern auch der Obwexer Europarechtler aus Linz, aus Innsbruck, der genauso sagt, natürlich hätte die Möglichkeit bestanden, den in Haft zu nehmen. Nicht der war gefährlich, offenbar, hat sich dann sogar bestätigt, aber auch es hat ein Aufenthaltsverbot bestanden und man hätte daher, als er den Asylantrag gestellt hat, ihn in Haft nehmen können und er hätte den Ablauf des Asylverfahrens in Haft abwarten müssen und dieses Asylverfahren hätte natürlich beschleunigt durchgeführt werden können. Steht ja nirgends geschrieben, das sagt auch der Herr Landeshauptmann Wallner zu Recht, dass das immer so lang dauern muss.
Also Sie wären dafür gewesen, man hätte ihn in Haft nehmen
können. Genau.
Auf welcher welche rechtlichen Basis?
76 Fremdenpolizeigesetz.
Also wir können vielleicht ohne juristische Diktion hier sprechen, dass uns alle verstehen, es gibt zwei Möglichkeiten, derzeit jemanden in Haft zu nehmen. Entweder er begeht eine Straftat und ich habe eine Strafhaft oder eine Untersuchungshaft oder ich habe eine Schubhaft, die ich verhänge. Und die Schubhaft ist nur zur Sicherung der Außerlandesbringung. Und da das nicht bevorstand, weil eben Asyl zu prüfen war, gab es keine Möglichkeit. Und wenn Sie Obwechsel zitieren, dann müssen Sie ihn richtig zitieren. Er hat nämlich gesagt, es gibt auf europäischer Ebene unionsrechtlich Möglichkeiten, hier andere Vorgehensweisen noch einzuführen. Aber auf derzeitiger innerstaatlicher Rechtslage ist es nicht
möglich. Also Frau Staatssekretärin, wenn Sie das Interview mit Obwechsel heute in der Presse gelesen haben, gerade da sagt er nicht. Er sagt, es hätte diese Möglichkeit bestanden, nach dem Fremdenpolizeigesetz ihn in Haft zu nehmen und er hätte das Asylverfahren in der Haft abwarten müssen. Das steht schwarz auf weiß in der Presse heute.
Aber auf welcher
Theoretiker
Basis?
Von der Universität.
Auf welcher Basis? Auf
zwei Juristen, vier Meinungen.
Aber bevor wir mit drei Juristen fünf Meinungen austauschen, schauen wir uns vielleicht noch einmal kurz an, was eigentlich der aktuelle Erkenntnisstand in dem Dornbirner Fall ist.
Geboren in Österreich, kam der Gastarbeitersohn Sona Ö schon früh mit dem Gesetz in Konflikt. Wegen schwerer Körperverletzung, Diebstahl und Drogenhandel saß er im Gefängnis. 2009 wurde ein Aufenthaltsverbot für den gesamten Schengen-Raum erlassen. 2010 reiste Sona Ö in die Türkei aus. Später kehrte er mit Hilfe von Schleppern zurück und beantragte in Oberösterreich Asyl. Sona Ö reiste weiter in seine alte Heimat nach Vorarlberg, stellte dort persönlich mehrfach einen Antrag auf Sozialleistungen, was ohne einen gültigen Meldezettel abgewiesen wurde. Am 6. Februar startet Sona Ö einen letzten Versuch. Wieder wird er vom späteren Opfer abgewiesen. Die Folge: Sona Ö tötet den Sozialamtsleiter mit einem Küchenmesser und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.
Herr W., Sie sind Anwalt in Vorarlberg, auch sehr stark in Asylangelegenheiten. Kennen Sie irgendwas? Kennen Sie irgendwelche Hintergründe dieser Tat? Wissen Sie was
Genaueres? Wenn die Geschichte stimmt, dass der in Österreich aufgewachsen ist, dann hätte das Aufenthaltsverbot gegen ihn nicht erlassen werden dürfen. Personen, die in Österreich geboren sind und nie anderswo gelebt haben als in Österreich, sind aufenthaltsverfestigt. Das geht zurück auf das Jahr 1997, als der Justizminister Michalek mit dem Dr. Mikla und dem Dr. Szymanski die Aufenthaltsverfestigung für alle hier Geborenen hat. Ein Kind, das hier geboren ist, hat es sich nicht ausgesucht, hier zu sein.
Aber das heißt, Sie sagen, die Behörde ist eigentlich selber schuld oder ist schuld, weil sie hätte ihn nicht ausweisen dürfen. Darf man sich dann nicht wundern, dass er zurückkommt und jemanden umbringt?
Das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass man ihn nicht ausweisen hätte dürfen, weil er hier in Österreich geboren ist. Niemand darf jemand anderen umbringen. Das ist aber auch nicht die Frage, sondern der Punkt ist das, dass das wenn er nie draußen war in der Türkei, wenn er den ganzen Jugend in Österreich verbracht hat, ist er in Österreich aufenthaltsverfestigt. Und ein Aufenthaltsverbot ist unzulässig.
Aber es hat stattgefunden. Er wurde ausgewiesen, ich glaube schon auf einer rechtlichen Basis, und kam dann zurück. Aber Sie sagen ja dann auf der anderen Seite, das Problem oder der Kern des Problems ist die Ausweisung. Wäre er nicht ausgewiesen worden, wäre er nicht zurückgekommen, hätte er sich nicht, radikalisiert. Das ist doch eine schwierige, oder?
Es ist klar, was die Frau Staatssekretärin gesagt hat, wenn jemand Asyl ansucht, dann ist das Aufenthaltsverbot vorläufig nicht zu vollstrecken. Das ist eine sogenannte Rückkehrentscheidung, die vorbehaltlich einer abweislichen Asylentscheidung erfolgt. Wir haben sehr negative Erfahrungen mit dem Bundesverwaltungsgericht in jüngster Zeit, die negieren, dass in der Türkei keine demokratischen und rechtsstaatlichen Zustände mehr herrschen. Das heißt, im Asylverfahren habe ich wieder das Problem, dass ein Kurde, der in Österreich aufgewachsen ist, der sich mit den Verhältnissen unten nicht auskennt, der findet sich da unten momentan nicht zurecht.
Gut, also wir sind eigentlich selber schuld, oder?
Ja, natürlich. Wer sonst? Ich meine, brauchen wir einen Sündenbock, den wir für unsere eigenen Versäumnisse verantwortlich machen können? Ich würde als Sündenbock Politiker vorschlagen, völlig im Ernst. Und wissen Sie, mit allem Respekt, Frau Staatssekretärin, ich habe einen großen Wunsch, der mir die letzten Jahre unerfüllt geblieben ist. Ich würde so gern mal einen Politiker treffen, der sagt, wir haben versagt. Aber ich treffe leider nur Politiker wie Sie, die sagen, wir haben alles richtig gemacht, die anderen sind schuld. Wenn Sie alles so richtig machen, wieso kommt es zu solchen Geschichten? Natürlich hat das politische System versagt und jetzt vom Behördenversagen zu reden, ist ausgesprochen Wohlfeil. Behörden versagen immer, wenn ein Kind einem Pädophilen in Pflege gegeben wird. Das ist auch Behördenversagen. Sie können bei allen Behördenversagen konstatieren. Aber versagt hat die Politik. Sie hat die Zustände herbeigeführt, die sie jetzt nicht bewältigen kann.
Also ich habe eins gesagt. Ich habe gesagt, die Behörden haben nicht versagt. Die Behörden haben
auf Basis der gesetzlichen Grundlage... Die Politik hat prima funktioniert. Wir haben nichts falsch gemacht. Sie haben gesagt, wir haben nichts falsch gemacht.
Nein, ich habe gesagt, die Behörden haben nichts falsch gemacht, weil die haben rechtsstaatlich auf Basis der geltenden
die Politik nicht versagt.
Und die Politik ist jetzt am Zug. Denn nach einem derartigen Fall kann man nicht zur Tagesordnung übergehen.
Die Politik war schon lange Zeit am Zug.
Das habe ich bereits gesagt.
Die Politik war lange Zeit am Zuge. Sie haben als Politikerin, wenn wir die Lage, also jetzt Sie kleingeschrieben, ich meine genauso die deutsche Politik, erstens die Lage herbeigeführt mit der albernen Willkommenskultur, dass jeder kommen kann. Zweitens die Situation nicht vorab gesehen. Das war offenbar unmöglich, sich vorzustellen, dass es eine Sogwirkung gibt. Und drittens ist die Politik bei Ihnen wie bei uns vollkommen hilflos.
Es hat aber mit der Willkommenskultur zu tun. Die Willkommenskultur ist etwas, was im Jahre 2015 passiert ist.
Ja.
Und die Eltern,
der ist hier aufgewachsen.
Der ist hier aufgewachsen.
Das ist ein völlig anderer
Jeder Fall ist anders.
Wir sollten trennen
zwischen Asyl und Migration.
Das geht eben
das nicht ist mehr. Ein klassischer Migrationsfall.
Ja. Ja. Und das ist ein Kind.
Aber jetzt ist er im Asylverfahren und konnte, weil er im Asylverfahren ist, nicht in Haft genommen werden.
Also Sie können Asyl und Migration überhaupt nicht mehr auseinanderhalten. Wir haben eine totale Vermischung von Asyl, Schutzsuchende, Geflüchtete, Migranten, Arbeitsmigranten, alles Mögliche. Und wir reden vereinfachend permanent vom Asyl, weil man eigentlich von Zuwanderung reden müsste. Und ich weiß, das sind juristische Feinheiten und Sie können nichts dafür, aber ich finde das entscheidend.
Also ich glaube, es wäre vielleicht ganz gut, wenn man mal darstellt, wo die Quellen sind, von denen wir reden. Es gibt 5 Quellen, aus denen das Recht resultiert. Das eine ist die...
Ich möchte jetzt kein
rechtsphilosophisches
Seminar hier abhalten.
Also ich darf.
Es gibt die Politiker, dann gibt es den Verfassungsgerichtshof, der Vorgaben gibt, dann gibt es den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der Vorgaben gibt, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte judiziert nur die Menschenrechtskonvention, die aber seit 70 Jahren dynamisch ist. Das heißt, er passt die Rechtslage den neuen Verhältnissen an. Dann gibt es die Genfer Flüchtlingskonvention, die passt, aber die passt nur für die Bedrohungsbilder des Zweiten Weltkriegs, für den Hitler und den Stalin. Da passt die. Ja. Und für alle anderen Sachen ist lückenhaft. Und da haben wir jetzt als 5. Erkenntnisquelle das Europarecht, also das Recht der Europäischen Union. Und da gibt es diese Statusrichtlinie mit dem subsidiären Schutz.
Großartig.
Und für jede dieser Institutionen muss man separat betrachten und die fließen dann oft in einen Fall zusammen. Und darum ist es kompliziert. Und wenn man das falsch anschaut, kriegt man das falsche Ergebnis.
Es gibt noch viel mehr Rechtsfälle.
Kann man es etwas vereinfachen? Können wir wieder das Problem herausarbeiten? Ja. Das Problem, um das es geht, ist, es ist jemand nach Österreich gekommen, hat hier einen Asylantrag gestellt und die Frage ist, hätte man ihn in Haft nehmen können? Darum geht es. Dass er einen Asylantrag stellen durfte, ist klar. Es ist auch klar, dass ein Aufenthaltsverbot so lange besteht, bis es aufgehoben ist. Und es war noch nicht aufgehoben. Die Frage ist, hätte er in Haft genommen werden können? Und
diese Frage ist klar mit Nein zu beantworten.
Nein, der Herr Obwexer sagt...
Ja, aber nur der Herr Obwexer.
Nicht nur der Herr Obwexer. Nein.
Also eine wissenschaftliche Meinung.
Aber es steht ja im Polizeigesetz, Frau
Staatssekretärin. Der Herr
Obwexer
sagt,
Gesetz mitnehmen. Ich habe einen Vorschlag. Es gibt diese ganze Frage ist ja wieder da. Behördenversagen, hat das stattgefunden oder nicht? Dass die Regierung und die Opposition da ziemlich unterschiedliche Ansichten dazu haben, ist wenig überraschend. Wir haben uns auch die rechtliche Situation dazu mal kurz angeschaut.
Das Innenministerium verweist in seiner Stellungnahme darauf, dass das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl rechtlich an die Genfer Flüchtlingskonvention, EU-Recht und die Menschenrechtskonvention gebunden ist. Daher wurde ein Asylverfahren eingeleitet. Und weil EU-Recht vorgeht, kam auch das ausgesprochene Aufenthaltsverbot nicht zur Anwendung. Darüber besteht Einigkeit. Fraglich bleibt, ob der kurdischstämmige Asylwerber ein Sicherheitsrisiko darstellte und präventiv in Haft hätte genommen werden müssen. Artikel 8 der EU-Aufnahmerichtlinie sieht die Möglichkeit von Haft vor, wenn dies aus Gründen der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung erforderlich ist. Das Innenministerium verweist dagegen auf das Fremdenpolizeigesetz, wonach Schubhaft nur im Hinblick auf die Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme angeordnet werden darf. Sprich, wenn jemand nach dem Ende eines negativen Asylverfahrens abgeschoben werden soll. Kurzum, wenn wir potenziell gefährliche Asylwerber während eines laufenden Asylverfahrens inhaftieren wollten, dann müsste man lediglich die österreichischen Gesetze ändern.
So, Frau Edstadler, jetzt hat, also statt sich mit EU-Regeln anzulegen, zu sagen, da muss man auf europäischer Ebene was ändern, und das hat der Innenminister ja auch wieder gesagt nach dem Dornbirner-Fall, müsste man eigentlich hier nur die österreichischen Gesetze ändern. Warum macht man das nicht?
Das machen wir. Wir haben den Fall uns in allen Situationen jetzt angeschaut. Wir haben alle Seiten geprüft. Ich sage es noch einmal, nach jetziger Rechtslage hätten wir keine Haft verhängen können. Ich darf aber zu Ihnen noch sagen...
Können wir komplett bleiben? Was wird geändert?
Wir müssen jetzt die Rechtslage so ändern, dass wir in derartigen Fällen Haft verhängen können, weil wenn es nach der Aufnahmerichtlinie möglich ist, das ist möglich nach Artikel 8, dann muss man es umsetzen in österreichisches Recht. Und Frau Gries,
warum ist das bis jetzt nicht passiert?
Weil wir ein Bundesverfassungsgesetz haben über den Schutz der persönlichen Freiheit, und da sind taxativ alle möglichen, also abschließend alle Möglichkeiten aufgezählt, wann man Haft in Österreich verhängen kann. Und eine Schubhaft kann nur verhängt werden, um eine Außerlandesbringung sicherzustellen.
Aber das heißt, wir brauchen hier gar nicht um Schubhaft dabei.
Es gibt aber sonst keine andere Möglichkeit. Schubhaft oder Strafhaft. Und Strafhaft oder
Man muss ja nur die Möglichkeiten nutzen, die in der europäischen
Richtlinie sind. Ja, aber das muss man umsetzen.
Ja,
man kann
das ist ja nicht erst seit gestern bekannt.
Nein, noch einmal, wir hatten so einen Fall noch nie. Ich bin ja auch froh, dass Sie das so sehen, dass wir hier jetzt Handlungsbedarf haben. Weil nur so können wir nämlich das auch ermöglichen, dass wir dann in diesen Fällen Haft verhängen können. Weil wir brauchen hier ein Verfassungsgesetz, um das auch machen zu können. Um zum Schutz der nationalen Sicherheit und öffentlichen Ordnung das zu machen. Ich kann nicht eine Haft verhängen, und bitte, die Opposition wäre die Erste, wenn wir das vorgeschlagen hätten vor diesem Fall, dass wir sagen, wir verhängen präventiv Haft über Asylwerber.
Also Sie warten, bis ein Mord passiert, um darauf etwas unternehmen zu können.
Sie wissen die Situation, die in Österreich ist, seit ich politisch tätig bin, ist Sebastian Kurz Bundeskanzler hier in Österreich. Ja.
Und ist schon zu mir durchgedrungen.
Sehr gut. Ja. Wir haben seitdem auch auf europäischer Ebene wirklich es geschafft, dass ein Umdenken stattfindet, weg von dieser Willkommenskultur, wir schaffen es,
hin
zu einer strengen Politik, was die Migrationspolitik betrifft. Und jedes Mal, wenn es dann um die Abschiebung von jemandem geht, der rechtskräftig beschieden bekommen hat, dass er nicht bei uns bleiben darf, dann haben wir Demonstrationen, dann haben wir volle Plätze, wo alle sagen, wir können das nicht machen, weil hier gibt es eine Aufenthaltsverfestigung.
Die Richtlinie gibt es schon viel länger, nicht erst seit Sebastian Kurz Bundeskanzler ist.
Ich habe nicht
gesagt, Man hätte sie gesetzlich in Österreich umsetzen, da würden Sie natürlich zustimmen.
Ja, natürlich.
Ja, das ist das freut mich sehr, weil der Herr Bundesminister hat heute
also meiner Meinung nach geht's jetzt schon.
Das heißt, das Gesetz,
wenn das eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ist, dann kann der auch während
des Asylverfahrens... Woraus entnehmen Sie die Gefahr, Frau?
Das ist die interessante
Frage. Aus seiner Biografie.
Ja, die vor 10 Jahren
endet. Der hat die Strafen, die er gehabt hat.
Der hat Vorstrafen, ja.
Ja, und woraus besteht dann
die Gefährlichkeit? Ich weiß nicht, welche Delikte er begangen hat,
Es gibt bis jetzt keinen Hinweis auf eine akute Gefährlichkeit.
Aber das Aufenthaltsverbot wurde ja wegen Gefährlichkeit verhängt, nicht?
Das Aufenthaltsverbot wurde verhängt. Wir wissen nicht, warum es verhängt wird. Wir haben es alle noch nicht gesehen.
Entschuldigen Sie, Ihnen ist schon klar, dass da draußen die Leute, die zuschauen, nicht mehr mitkommen können mit Ihrer Argumentation, oder?
Klar ist, dass wir Handlungsbedarf haben, und klar ist, dass wir unsere Bevölkerung schützen müssen,
dass die Leute nicht
und auch die Beamtinnen und Beamten schützen müssen.
Nein, sie müssen die Bevölkerung schützen.
Ja,
nicht die Beamten.
Und auch die, also Entschuldigung, die gehören dazu, die halten jeden Tag den Kopf hin.
Ich weiß nicht, ob die Politiker dazu gehören, aber die Beamten gehören schon.
Die Frage, die da im Raum steht, ist ja auch, sagen wir, es wird gesetzlich gelöst und geändert, auch wenn es nicht notwendig wäre, wie Sie sagen, dann hätten wir immer noch die Frage, die der Herr W. angesprochen hat, in der Beurteilung der Gefährdung. Nicht? Genau. Wann ist denn eigentlich die öffentliche Sicherheit, wann ist die Gefährdung? Wie macht man das? Wie würden Sie da ansetzen?
Ich würde da überhaupt nicht ansetzen. Ich bin froh, dass es nicht mein Job ist. Es ist auch nicht mein Job, den Politikern Ratschläge zu geben. Sonst wäre ich selber einer geworden. Ich sehe nur eins. Die Situation ist mit Gesetzen und mit politischen und rechtlichen Vorschriften nicht zu meistern. Das Asylrecht ist eine wahnsinnig gute, geniale, menschliche Erfindung. Und es hat bis vor ungefähr 10 Jahren in der Bundesrepublik zumindest gut funktioniert. Das Asylrecht war auf individuelle Fälle zugeschnitten. Leute, die das Asylrecht sich ausgedacht haben, also die Gründungsväter der Bundesrepublik, haben die Situation, die wir seit 5 Jahren ungefähr erleben, nicht im Auge gehabt. Das Migrationsrecht Und das Asylrecht, ich bin kein Jurist, aber soweit habe ich es, glaube ich, begriffen, sind zwei sehr verschiedene Kategorien. Und Sie können nicht Migrationsströme mit Asylrecht regeln. Und wenn Sie sagen, so ein Fall ist nicht gegeben, ich bitte Sie, die Aufgabe von Juristen ist auch, Präventivgesetze zu machen. Ja. Sie können doch nicht auf ein Erdbeben warten, um Seismographen irgendwo aufzustellen. Das passiert Polemik vorher. Jetzt. Natürlich ist das Polemik, was sonst? Ich bitte Sie. Aber wenn ich Polemik mache, machen Sie, ich bitte um Vergebung, Unsinn.
Es ist ja also ein kleines Paradox ist ja schon drin, Frau Gries. Also nehmen wir an, als der eingereist ist, er wäre in Haft genommen worden. Mhm. Muss man nicht damit rechnen, dass viele Anwälte, wie Herr W. gesagt hätten, das zeigt wieder, wie grausam die Regierung ist, ohne dass ein Straftatbestand vorliegt, werden da Leute eingesperrt. Und jetzt, wirft man den Behörden vor, dass sie es nicht gemacht haben.
Das ist nur eine technische Frage. Nicht? Hatte man Papiere gehabt? Hat er was vorgelegt? Oder ist er so wie zwei Drittel aller Migranten in der Bundesrepublik ohne Papiere eingereist?
Nein, er hat schon mal Amtsbekannte.
Der ist Österreich zur Schule gegangen, der ist in Österreich integriert, der Mann.
Dann sagen Sie mir, wieso jemand, der in Österreich geboren wurde und integriert ist, warum er ausreist und hier Asyl beantragt.
In Deutschland kann er kein Aufenthaltsverbot bekommen bei denselben Verhältnissen. Das hat ja gestern auch der Tübinger Bürgermeister im Puls 4 gesagt.
Also das Aufenthaltsverbot hat dazu geführt, dass ein Mann sterben musste. Ja?
Das Aufenthaltsverbot ist meiner Meinung nach, wenn da keine Unterbrechung des Inlandsaufenthalts, weil das Aufenthaltsverbot glatt rechtswidrig.
Also ich muss da einmal mit einem Irrtum kurz aufräumen, Herr Rechtsanwalt. Nach der Judikatur des EuGH kann sehr wohl jemand, der in Österreich geboren ist, aber nicht die österreichische Staatsbürgerschaft hat, ausgewiesen werden. Da gibt der EuGH nach der Judikatur auch den Spielraum, dass man das machen kann, wenn
ist aber kein Problem vom EuGH.
Aber weil Sie sagen, er ist Unrecht ausgewiesen worden. Also das bestreite ich mit aller Deutlichkeit.
Da gibt es unterschiedliche Rechtsmeinungen, die werden wir jetzt nicht klären können. Aber Sie wollten zuerst zu der Frage, ob das nicht eigentlich so eine Lose-Lose-Situation ist für die Behörden, nicht? Machen Sie das? Machen Sie präventiv die Haft? Werden Sie gescholten als unmenschlich? Machen Sie es nicht? Sagt mir dann hinterher, ihr hättet doch das machen müssen.
Ja, aber das ist ja das Wesen des Rechtsstaats. Wenn die Haft verhängt wird, kann man dagegen eine Beschwerde einbringen. Und in dem Fall, wenn eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit darin besteht, dass der da ist, dann kann man ihn in Haft nehmen.
Worin hat die Gefährdung bestanden?
Ja, das ist die Frage, Herr
Weg. Dieser Tat.
Ja, das weiß ich nicht. Aber wenn eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit besteht, das werden Sie mir zugeben, kann man ihn in Haft nehmen und er muss die Abwicklung des Asylverfahrens in Haft abwarten.
Wo würden denn Sie, Herr W., Gefährdung sehen? Ich habe den Eindruck, dass was Sie sagen, ist, dass Gefährdung erst sich gezeigt hat, wenn eine Straftat schon begangen wurde.
Nein, das ist es nicht.
Was müsste denn passieren, dass Sie sagen, wegen der Gefährdung nimmt man den jetzt in Haft?
Es gibt klare Voraussetzungen, unter welchen Bedingungen man Untersuchungshaft verhängen kann. Und die Voraussetzungen dürften in diesem Fall nicht vorgelegen haben. Und dann kann man es auch bei der Schubhaft nicht machen. Die Schutzhaft haben wir noch nicht in Österreich. Mhm. Und wir werden uns bis zum letzten Blutstropfen wehren, dass wir keine Schutzhaft kriegen in Österreich. Wenn eine konkrete Gefahr besteht, der Mann war,
aber was ist eine konkrete Gefahr? Dass er jemanden schon bedroht hat?
Wie wir selber gehört haben, war er Drogendealer. Oder? Er hat also ein Drogenproblem gehabt, wenn das stimmt. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei und kenne den Akt nicht. Aber wenn er Drogendealer war, ist er nicht...
Ist ja nicht gefährlich.
Kann man nicht jeden Drogendealer, der seine Strafe verbüßt hat, in Haft nehmen, präventiv. Wo kommen wir da
hin? Aber das heißt, wir können eigentlich ja nichts machen.
Doch, wir können was machen. Und ich möchte nochmal darauf zurückkommen, wir müssen auch was machen. Jetzt abgelöst vom Einzelfall müssen wir eben genau für solche Fälle vorsorgen, dass wir eine Haft verhängen können, wenn eine Gefahr der nationalen Sicherheit da ist. Und da haben wir auch, und das sagt Obwexer, diesen Spielraum. Und den müssen wir nutzen.
War das ein Fall der nationalen
Sicherheit?
Nein, das ist kein Fall
der nationalen
Sicherheit. Stehen die Russenpanzer vor Wien oder was?
Schauen Sie, er hat viele Vorstrafen gehabt, er war amtsbekannt. Man wusste, dass er problematisch war, auch bei der Abschiebung.
Das ist keine nationale Gefahr. Das, bitte Sie.
Die öffentliche Sicherheit ist aber betroffen. Es sind zwei Fälle in dieser Richtlinie. Die nationale Sicherheit oder die öffentliche Sicherheit. Ja? Und wenn das betroffen ist, dann kann man nach EU-Recht das machen. Und bitte, Frau Abgeordnete, wenn Sie da so d'accord sind mit uns, dann folgen Sie mit uns auch dem Vorschlag, den der Herr Bundesminister heute gemacht hat, dass man hier auch in dem entsprechenden Gesetz das vorsieht. Weil noch einmal, nach jetziger Rechtslage wäre es nicht gegangen.
Da sind wir verschiedener Meinung, aber ich glaube, und da bin ich bei Ihnen, ich glaube, dass es eine Möglichkeit geben muss, so jemanden in Haft zu nehmen. Das glaube ich, bin überzeugt.
Schutzhaft.
Es ist klar, Na, ach, es ist klar, wenn eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit besteht, dann muss die Möglichkeit bestehen.
Sagen das Sie mal, wohin Sie, die Gefährlichkeit
bestand. Ja, das ist ja eine Tatfrage. Ja, genau. Wir reden jetzt einmal über das Prinzip. Aber das können Sie doch keinem Menschen erklären, wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet ist, dass man sagen muss, wir können nichts machen. Der hat jetzt einen Asylantrag gestellt, leider.
Umgebracht.
Das ist ja unmöglich.
Wir haben jetzt kürzlich
eine gehabt, Frage der war krank
und die hat anscheinend drei Menschen erschossen in Niederösterreich. Ein Inländer. Und der hat anscheinend krank, da hat man ahnen können, dass die Krankheit vielleicht seine Urteilsfähigkeit trübt, aber er ist nicht in Haft genommen worden. Wo setzt sich dann die Grenze an?
Das ist eine andere Frage. Es geht ja jetzt einmal um den Grundsatz. Und der Grundsatz muss sein, wenn eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit besteht, dann muss eine Möglichkeit bestehen, denen...
Und die Einschätzung dieser Gefährdung muss den Behörden überlassen bleiben. Genau. Und Sie würden sagen, im Rechtsstaat kann das dann ja angefochten werden. Und dann kann der Gericht entscheiden, ob die Entscheidung zu Recht getroffen wurde.
Das Gericht kann ja Untersuchungshaft verhängen, aber nicht die Behörde. Das Gericht kann Untersuchungshaft verhängen, wenn eine konkrete Straftat droht, aber nur dann. Und das kann nicht Aufgabe der Fremdenpolizei sein, das Gleiche noch einmal zu tun. Wenn eine Straftat droht, eine gerichtliche Straftat droht, dann habe ich Untersuchungshaft zu verhängen und keine Schubhaft.
Na, wenn sie droht nicht, ne, wenn er sie begangen hat und der Verdacht besteht. Ja. Aber jetzt abgesehen davon, Sie würden jetzt sagen, es kommt jetzt jemand, ein IS-Kämpfer, nehmen wir an. Ja? Also jemand, der militant und gefährlich ist und er stellt hier einen Asylantrag und man merkt schon, dass der gefährlich ist, so wie er sich da gebärdet, kann man nichts machen?
Nein, er hat noch nichts gemacht. Ich habe gesagt, Untersuchungshaft.
Ja, er hat ja noch nichts gemacht, ist ja kein Verdacht. Ich kann ja nicht prophylaktisch Untersuchungshaft verhängen.
Das ist das Problem in dem Fall.
Darf ich das Kolleg kurz unterbrechen? Darf ich das? Also erstmal, wissen Sie, an Ihrer Kontroverse wird mir klar, warum ich zu Recht mein Jurastudium abgebrochen habe. Sonst wäre ich mit Ihnen jetzt in derselben Sackgasse. Herr Anwalt, Sie wissen doch, was in der Bundesrepublik möglich ist und nicht möglich ist. Bis vor ein paar Jahren war Stalking nicht strafbar. Und Frauen, die gestalkt wurden und zur Polizei gegangen sind, bekamen die glasklare Auskunft, er hat ja noch nichts gemacht. Zwischendurch war eine Frau tot oder mehrere Frauen tot, dann wurde das Stalking-Verfahren gesetzlich anders bewertet. Und Sie sind doch Anwalt, Sie wissen doch, Gesetze sind doch nicht die 10 Gebote oder die Gebote des Hammurabi. Da ist nichts in Stein gemeißelt. Gesetze werden geändert. Mhm. Vergewaltigung in der Ehe war lange kein Straftatbestand. Homosexualität war ein Straftatbestand. Es ändert sich alles. Und Gesetze werden auch präventiv gemacht. Und ich finde es unglaublich zynisch. Und ich denke, das ist kein Trost für die Angehörigen des Toten, dass sie sagen, man konnte nichts machen. Der Mann war kein Schwarzfahrer, der war kein Ladendieb, der war ein Drogendealer.
Was war er?
Ein Drogendealer und der gehört hinter Gitter.
Und er hatte Gewaltdelikte begangen und war deswegen auch im Gefängnis. Und dann sagen Sie, aber wenn er die Strafe abgebüßt hat, dann ist er wieder zu behandeln, so wie immer, und dann kann man nichts machen. Das ist das Problem,
nicht? Das ist aber das Problem des Strafrechts. Dann reden wir von einer ganz anderen Materie.
Nein, wir reden von der Materie. Das hat auch die Frau Abgeordnete Christ ganz klar gesagt. Sie sagen dann, das ist schutzhaft und das möchten wir nie, weil das erinnert an dunkle Zeiten. Was Sie klar sagen,
mit dem Argument
ist, man braucht die Möglichkeit, dass wenn man eine Gefährdung sieht und die Behörden müssten die Möglichkeit haben, diese Gefährdung einzuschätzen, auch Haft zu verhängen. Das ist der klare Wunsch.
Das ist ja klar ist nach diesem Fall, dass wir Möglichkeiten brauchen. Und klar ist für mich auch, dass wenn jemand trotz aufrechten Aufenthaltsverbotes wieder einreist und dann Asyl sagt und dann ein Asylverfahren eingeleitet wird, dass wir diese Person schnell sozusagen im Verfahren erledigen müssen. Und wenn Gefahren drohen, ich sage es noch einmal, für die öffentliche Sicherheit, dann müssen wir auch die Möglichkeit haben, zukünftig hier eingreifen zu können.
Ja, nur zu. Machen Sie mal.
Ja, das haben wir vor. Wie gesagt, wir haben den Vorschlag heute auf den Tisch gelegt. Ja, der Herr Bundesminister hat das vorgeschlagen und ich kann das nur voll und
ganz unterstützen. Das Asylproblem besteht seit letzter Woche.
Ja, was ich dazu... Wir können nur Step by Step leider in dieser Phase, wo wir mit diesen Problemen intensiv konfrontiert sind, vorgehen. Und Sie haben es zuerst selbst gesagt, früher war Stalking nicht strafbar. Also das Recht
entwickelt sich ja weiter.
Es mussten ein paar Frauen das Tod umfallen.
Leider ist es so, dass wir nicht alles vordenken können. Juristen versuchen das, aber das Leben zeigt uns, es ist so vielfältig, dass wir nicht alle
Varianten können. Im Zivilrecht machen Sie es.
Das ist kein Trost.
Im Verwaltungsrecht machen Sie es. Im Wirtschaftsrecht machen Sie es. Denken alles Mögliche vor. Und in dem Fall war das, was passiert ist, nicht denkbar. Da kommen Sie nicht mit, was in der Bundesrepublik passiert.
Wir sind bis
in einem derartigen Fall
nicht konfrontiert gewesen.
Aber gehört?
Das Wesentliche ist, dass wir jetzt reagieren. Und noch einmal, ich freue mich darüber, dass das auch von Oppositionsparteien
so gesehen wird. Das Wesentliche ist, dass Sie versagt haben. Das ist das Wesentliche.
Dinge ändern sich, das haben Sie angesprochen und auch die Frau Edtstadler. Was sich auch geändert hat, ist zum Beispiel das zum Tatverhalten, die Tatwaffen. Neue Zahlen aus Ihrem Haus, aus dem Innenministerium, zeigen zum Beispiel, dass die Zahl der Taten, die mit Messern begangen werden, in letzter Zeit rapide gestiegen sind. Vielleicht schauen wir uns das kurz an.
2008 wurden 272 Attacken mit Hieb- und Stichwaffen angezeigt. Bis 2017 stieg die Zahl auf 1060 Attacken. Aus der Statistik stechen vor allem Täter mit Migrationshintergrund heraus, darunter überwiegend Männer mit Wurzeln in Afghanistan, der Türkei und dem Irak. Die Folge: In Wien, Linz und Innsbruck reagierte die Politik in einzelnen Brennpunkten mit Waffenverbotszonen. Mit Bürgern aus Ländern außerhalb der EU ist es seit Jahresbeginn generell untersagt, im öffentlichen Raum eine Waffe bei sich zu tragen.
Das ist so ein Fall, nicht? Man merkt, es sind mehr Fälle und dann reagiert man zum Beispiel in dem Fall mit diesen Waffenverbotszonen. Stoppt das die Gewalt? Ist das eine richtige Maßnahme? Ist das genau so etwas, was Herr Bruder gesagt hat? Wenn wir sehen, es ändert sich, dann müssen wir auch rechtlich nachziehen?
Nein, es ist immer ein Versuch, nicht? Also das kann ja niemand sagen, wird es jetzt wirklich gelingen, das zu verhindern. Aber es ist verständlich, dass man dann versucht, Maßnahmen zu treffen, dass man meint, dass man die Gefahr halbwegs einschränken kann. Aber es muss einem auch klar sein, wenn ein Aggressionspotenzial da ist, und das sind viele perspektivenlose Leute, die nicht wissen, wie es für sie weitergeht oder wie immer, ne, dass es dann eben andere Wege geben wird, wie die wieder Gewalt ausüben. Also wir brauchen schon ein umfassendes Programm zur Gewaltprävention. Und es muss ganz früh in der Schule beginnen, dass man Konflikte löst, ohne zuzuschlagen. Man braucht auch niederschwellige Möglichkeiten für
die Opfer. Das sind ja auch kulturelle Veränderungen. Würden Sie sagen, was ja viele sagen, dass diese Zahlen auch zeigen, dass es da eine kulturelle Veränderung hat, die auch mit Zuwanderung zu tun hat?
Ja, das kann schon sein, nicht? Also da gibt es sicher Zusammenhänge. Kein Mensch weiß, wie es sich entwickelt hätte, wäre es nicht gekommen. Aber man sieht ja, dass viele Täter einen Migrationshintergrund haben. Und es sind auch besondere Verhältnisse, aus denen diese Menschen kommen. Viele sind traumatisiert und die Perspektivenlosigkeit spielt eine Rolle. Der Drogenhandel oft, weil sie keine andere Möglichkeit haben, sich einen Lebensunterhalt zu verschaffen. Also gibt es verschiedene Ursachen, aber die Gesellschaft muss natürlich darauf reagieren. Aber ich glaube, mit einem umfassenden Programm, man kann nicht nur sagen, ich verbiete das Messer. Ja, das ist zu wenig.
Aber
das
ist ein Anfang schon ganz
gut. Ja, man muss was tun, ja, aber man muss mehr tun.
Die Prävention ist sicher ganz wichtig. Die Prävention ist sicher das zentrale Thema. Und die Prävention kann man machen. Man hat im Führerscheinbereich, als ich Polizeijurist war, hat es 3000 Verkehrstote gegeben. Heute gibt es 300 oder 400 im Jahr. Man kann was machen, aber auf der Präventivseite. Das ist auch, was die Frau Staatssekretär gestern in ZIP 2 gesagt hat, die Prävention ist das Wichtige. Die Frau Petzlin hat gestern gesagt, das Problem eines Straftäters ist, dass er meint, er wird nicht erwischt. Es geht nicht um die Strafe, darum bin ich auch gegen Straferhöhungen. Die Frau Petzlin hat gestern selber gesagt, es geht darum, dass man das Gefühl hat, man muss erwischt werden, wenn man was getan hat, das ist ganz wichtig. Und man muss erklären, dass man Gewalt präventiv handelt. Und es gibt gute Methoden. Aber
das kann man ja auch gesetzlich tun. Dieses Waffenverbotszonen, finden Sie das richtig?
Sie verschieben das Problem auf die Prävention. Ich bitte Sie. Wollen Sie bei Vierjährigen anfangen oder wollen Sie anfangen mit der Prävention? Das Strafrecht ist dazu da, widriges Verhalten zu sanktionieren. Und wenn das Strafrecht da ist,
aber nicht angewandt schon passiert
wird. Es wird aber nicht angewandt. Reden Sie, Sie haben gesagt, Sie waren Polizeijurist. Ich kenne Polizeibeamte in Berlin, die erzählen immer dieselbe Geschichte. Sie schnappen Leute, die Gewalttaten begangen haben, die mit Drogen handeln, die gegen Gesetze verstoßen haben. Zwei Tage später sind die Leute wieder in Freiheit. Frustriert, und die Dummen sind die Polizeibeamten.
Das ist
auch Ihr Problem, ein juristisches Problem. Da könnten Sie eine andere
Situation... Wir haben keine steigende Kriminalität. Im Grunde haben wir keine steigende Kriminalität.
Aber wir haben zum Beispiel eine schreckliche Serie an Frauenmorden, gerade im vorigen Jahr, die noch immer nicht abgerissen ist.
Die müsste man einzeln anschauen.
Ach, ich bitte Sie, mit Statistik können Sie alles machen. Sie trauen doch nur eine Statistik,
die selbst gefälscht haben. Die müssen Beispiele nehmen. Und die Gewaltkriminalität in Österreich ist gering. Sie ist immer noch gering und sie ist nicht hoch.
Also kein bis auf diejenigen, die es erwischt,
wir ist brauchen, gering.
Ich bin für das, was die Frau Staatssekretärin gestern gesagt hat, Gewaltprävention. Wenn jemand weggewiesen wird von der Wohnung, dass er ein Gewaltpräventionsprogramm macht, das ist ja dann habe ich...
Das ist kein Präventionsprogramm mehr, da muss ich Sie korrigieren, weil in dem Moment, wo der Täter eine Tat begeht...
Aber da hat er ja noch nicht die große Straftat begangen, wenn er weggewiesen wird im Schnitt, oder? Sondern dann hat er einmal einen häuslichen Konflikt.
Wenn Sie diese Art von Prävention machen wollen, müssten Sie alle Lehrer verpflichten. Wissen Sie, können Sie den Schulunterricht einstellen, damit Sie alle Prävention machen können.
Sie haben recht.
Ich muss einhaken. Sie haben jetzt gerade gesagt, dann hat er noch keine große Straftat begangen, dann hat er vielleicht in der häusliche Gewalt begangen. Also das ist für mich die schlimmste Form der Gewalt. Im Bereich, wo man im eigenen Heim ist, dann vielleicht Gewalt erfährt, wo man glaubt, dass man am sichersten ist. Und genau deshalb führen wir es ein. Aber noch einmal, das ist keine Präventionsmaßnahme, das möchte ich festhalten, sondern das ist aktive Täterarbeit, um den Täter zu zwingen,
hinzuschauen.
Ja, aber ich wollte nur das richtigstellen, dass das keine Präventionsarbeit ist.
Das ist richtig gestellt. Es stimmt gar nichts.
Herr Boder, sehen Sie sowas wie eine importierte Gewaltkultur, die da dahinter steht?
Ja. Und was? Wobei ich, entschuldigen Sie, ich muss sozusagen auch die Täter in Schutz nehmen. Wir haben die Leute hergeholt, wir haben sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen motiviert, hierher zu kommen. Und stellen Sie sich vor, Sie müssen jetzt nach Somalia auswandern oder nach Eritrea. Sie würden doch einen Kulturschock dort erleben, als Mitteleuropäer, wie diese armen Schweine, die zu uns herkommen und hier ihren Kulturschock erleben. Und darauf war diese Gesellschaft nicht eingestellt. Nicht die Sozialarbeiter, nicht die Richter, nicht die Lehrer, nicht die Erzieher, niemand. Das ist das Versagen der Politik. Und natürlich, wenn Sie sagen, es gibt keine Steigerung der Kriminalität, ich bitte Sie, ich kann Ihnen auch mit Statistik alles Mögliche beweisen, dass zum Beispiel die Nazis nie in Deutschland populär waren, nur auf ihr schändliches Beispiel der Schutzhaft zurückzukommen. Statistik geht immer, wenn man sie richtig interpretiert. Und wir haben eine Steigerung bestimmter Gewalttaten. Und es ist kein Argument zu sagen, es werden auch Deutsche von Deutschen erstochen. Die Täter, die hergekommen sind, haben eine gewisse Gewaltkultur mitgebracht. Und was mich so fasziniert, wissen Sie, dass es eine Gruppenvergewaltigung gibt oder einen Mord und dass der Täter nicht mal daran denkt, er könnte sich im Widerspruch zu den Regeln des Landes befinden. Das ist das Tolle. Das heißt, da ist eine Unschuld, die wir importiert haben, eine kriminelle Unschuld, mit der wir überhaupt nicht umgehen können. Und das ist der Punkt.
Das ist aber empirisch nicht nachweisbar. Das ist ein Konstrukt, was Sie da haben.
Empirisch ist auch der Zusammenhang von Rauchen und Lungenkrebs nicht nachweisbar. Empirisch ist so gut wie gar nichts nachweisbar. Nur Sie machen es nachweisbar. Das ist
aber Herr Bruder, der Ball liegt ja daher bei uns.
Ja.
Wir müssen das begreiflich machen, was bei uns gilt.
Ja.
Und wir brauchen einen entsprechenden Ermittlungsdruck. Die Staatsanwaltschaften müssen ermitteln, die Polizei muss ermitteln.
Es fehlen in Deutschland 2000 Staatsanwälte,
ja, Minimum. Ja, eben, ist ja der Fehler. Das ist ja auch bei uns der Fehler.
Verwaltungsgerichte sind auf Jahre ausgebucht.
Dass die Staatsanwaltschaften nicht entsprechend ausgestattet sind. Und das Entscheidende ist...
Es gibt die Leute nicht.
Die kriegt man schon.
Ja.
Man
muss ja wie lange dauert dein Studium?
Ja, das Studium dauert vier Jahre und dann die Ausbildung
für Aber wir haben jetzt keine Studiensendung.
Ja.
Die Frage ist, was kann man tun? Was? Frau Chris, und Sie sagen, also Sie sind jetzt da und da muss man Integrationsleistungen erbringen von beiden Seiten.
Also wir müssen es begreiflich machen.
Sind Sie da optimistisch, dass das gelingen kann?
Nein, was bleibt uns anders übrig? Wir müssen es versuchen.
Wir müssen
einen Ermittlungsdruck auch aufbauen. Es muss völlig klar sein, was bei uns nicht geht, dass das einfach keine Kavaliersdelikte sind. Und es muss rasch gehen, es muss rasch ermittelt werden und es muss rasch dann auch die Strafverhandlung sein. Ich finde die lange Dauer der Ermittlungsverfahren bei uns, bis dann es endlich einmal zu einer strafgerichtlichen Verhandlung kommt, das ist viel zu lang.
Oder eben auch nicht.
Oder es wird eingestellt oder was immer. Das müssen wir tun, das ist unsere Hausaufgabe, die wir machen müssen. Aber die Menschen sind ja da.
Wir müssen alles tun.
Nein, verherkult, weiß ich nicht. Doch. Aber das ist ja, spielt aber da überhaupt keine Rolle. Erleichtert das Problem nicht und verschärft das nicht. Wir müssen uns fragen, was tun wir heute? Wir wollen eine Gesellschaft, die sicher ist, wo wir unsere Freiheit leben können. Wir wollen, dass die Menschen, die zu uns gekommen sind und da bleiben werden, einen vernünftigen Lebensplan haben, dass sie sich hier integrieren, dass sie unsere Werte auch teilen.
Warum?
Und dass sie warum nicht? Sie sind hier und sie leben hier. Warum
hat Ihnen
nicht
jemand
teilen?
Bei der Einreise gesagt, ihr müsst unsere Werte teilen?
Sonst müssen Sie weggehen. Wenn Sie sagen, das ist nichts für mich.
Weggehen. Nicht weggehen. Wissen Sie, die Erbsünde liegt darin, dass man sie reingelassen hat.
Ja, aber
und die Abschiebepraxis, über die wir heute reden, ist schlicht unmenschlich. erstmal Leute ans Buffet lassen und dann ihnen sagen, dass das Essen nicht für sie bestimmt.
Also das Problem ist, dass wir mit den Leuten ja gar nicht reden.
Und in Deutschland werden auch Leute abgeschoben, die es nicht verdient haben, abgeschoben zu werden.
Mag schon sein.
Integrierte Familien, Kinder, die auf Schule gehen, weil das sind die Leute, deren man habhaft werden
kann. Das ist genau das Problem bei uns auch gewesen.
Wahrscheinlich. Und man schickt ab. Offenbar muss die Ausländerpolizei eine bestimmte Quote erfüllen und dann wird mit deutscher Gründlichkeit abgeschoben. Also wenn da 3 Kinder auf der Schule sind,
bei uns auch.
Aber würden Sie jetzt meinen, niemanden abschieben?
Wissen Sie, ja. Ich würde es,
Wer da ist, kann bleiben.
Wer da ist, kann bleiben, der muss versorgt werden. Wir lassen keinen mehr rein. Ja. Ich glaube, sowas nennt man in Ihrer Sprache Moratorium, oder?
Würden Sie dem was abgewinnen können?
Nein, also wir leben in einem Rechtsstaat, wir leben in einem Staat, wo wir...
Das wird so oft betont, wissen Sie.
Wo wir wirklich auch nicht nur aus internationalen Verpflichtungen, sondern aus unserer gelebten Kultur heraus denen Schutz gewähren wollen, die Schutz brauchen, die ein Asylrecht haben, die einen Grund vorbringen können. Aber denjenigen...
Reden Sie jetzt über Asyl oder über Migration?
Ich rede über Asyl. Wenn jemand verfolgt
ist... 1 Million Asylfälle in Deutschland.
Wenn jemand zu uns kommt und verfolgt ist, und dann sollte er diesen Schutz bekommen. Aber wenn dann jemand uns diesen Schutz bekommt und unsere Wertehaltungen mit Füßen tritt, unsere Gesetze missachtet, vielleicht Körperverletzungen bis hin zum Mord begeht, dann bin ich dafür, ganz rasch den Schutzstatus abzuerkennen und auch entsprechend rigoros abzuschieben.
Eine wunderbare Theorie.
Das ist keine Theorie.
In der können Sie in die Rente gehen mit dieser Theorie. Wie wollen Sie, entschuldigen Sie, Erdemann ruft Asyl und wird aufgenommen. Er muss nicht mal beweisen, er kann es wahrscheinlich nicht beweisen.
Natürlich wird es geprüft.
Wer wird es geprüft? Er hat nicht mal Papiere, entschuldigen Sie bitte.
Ich bin bei Ihnen.
Anis Amri, entschuldigen Sie, lassen Sie mich ausreden, obwohl ich nicht studiert habe. Anis Amri, der 12 Leute in Berlin umgebracht hat mit dem Lastwagen. Anis Amri hatte 14 Identitäten im perfekt organisierten Deutschland. Mhm. Er hätte längst abgeschoben müssen und er wurde nicht. Und er wurde auch nicht gefragt, als er Asyl rief, worin die Verfolgung bestand, die in seiner Heimat
erleidet. Aber Sie sagen, er sollte nicht abgeschoben werden, weil niemand abgeschoben
soll. Nein, jetzt nicht. Es geht einfach nicht. In Deutschland gehen die Abschiebezahlen runter, trotz gesteigerter Anstrengungen. Deutschland ist, glaube ich, Abschiebung und alles, was damit zusammenhängt, Ländersache. Wir haben 16 Länderinnenminister, die noch mehr palavern, als Sie hier alle zusammen.
Das ist eine Kapitulation, wenn man sagt, man schiebt niemanden mehr
ab. Aber wir schauen uns das gleich an. Die Frage ist ja, Herr Bruder, auch in dem Fall Dornbirn kommt das wieder. Wenn man sagt, wenn das Asylverfahren schon ausgewiesen wäre oder wenn nach der Tat, das ist ja immer noch die Frage, wenn er seine Strafe verbüßt hat, kann man ihn dann abschieben? Und das sind ja die schwierigen Fälle, dass man auch Straftäter unter gewissen Bedingungen nicht abschieben kann. Und wie das rechtlich ausschaut, schauen wir uns jetzt kurz an.
Laut Zeitungsberichten ist der mutmaßliche Täter von Dornbirn Kurde und hat angegeben, gegen die Türkei gekämpft und dabei auch türkische Soldaten getötet zu haben. Eine Abschiebung in die Türkei wäre daher eventuell daran gescheitert, dass dort Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung gedroht hätten. Dieses Verbot kennt keine Ausnahmen. Sicherheitsbedrohungen können eine Abschiebung also nicht rechtfertigen. Es schützt also auch Terroristen oder Straftäter. Daher wäre der Mann voraussichtlich geduldet worden. Laut einer Studie der Universität Wien kommen in Österreich jedes Jahr etwa 3.900 Personen in die Lage einer solchen Nichtabschiebbarkeit. Das heißt, selbst bei einem negativen Asylverfahren müssten wir aufgrund der bestehenden Rechtslage damit leben, dass sich ein potenziell gefährlicher Flüchtling, den wir nicht abschieben können, frei in Österreich bewegen kann.
Herr Bode. Ist es einfach so, dass wir eigentlich, dass der Staat bei uns die eigenen Bürger für die Menschenrechte opfert, die er so quasi anderen gewährt?
Nein, er opfert nicht. Er ist in eine Situation reingeraten, die keiner voraussehen konnte. Das will ich zugunsten aller Staatsbeamten und Staatsdiener annehmen. Die Situation war nicht absehbar. Das konnte keiner ahnen. Und schauen Sie, gucken Sie sich unseren wunderbaren, geliebten Innenminister Seehofer sein, der Friede sei mit ihm. Er hat uns die Hotspots versprochen, dann hat er die Ankerzentren versprochen und ein paar andere Maßnahmen. Und jedes Mal soll das Problem damit gelöst werden. Gestern schaue ich die Tagesschau, das Neue ist Abschiebung Light, was immer damit gemeint ist. Er wird auch damit scheitern. Wir haben den wahnsinnigen Föderalismus in Deutschland, schlimmer als bei Ihnen mit 16 Bundesländern.
Das glaube ich nicht.
Doch, das glauben Sie. Okay, Sie erklären mir nachher.
Wir kommen jetzt vom Thema weg.
Nein, wir sind ganz genau beim Thema. Was macht man in
der Apparat in dem Fall? Kann diese Aufgabe nicht leisten. Und der Apparat erfindet ständig Placebomittel und therapeutische Maßnahmen, um so zu tun, als täte er was. Der Apparat aber müsste sich hinstellen
was
und sagen,
er denn
wir
haben... Was müsste er tun?
Ich weiß es nicht.
Weil zu sagen, wir haben versagt, ist schön, nein, das hört man dann gerne.
Ich weiß, was man tun müsste.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben eine Migrations-, Asyl-, Schutzsuchendenwelle, die eine Zeit lang dem deutschen Selbstgefühl sehr geschmeichelt hat. Eine deutsche Ministerin hat mir erklärt, wir haben alle aufgenommen, weil wir höhere moralische Maßstäbe haben als andere Nationen. Seit 1933 gelten in Deutschland höhere moralische Maßstäbe als bei anderen Nationen. Es ist, ja, ich kann es nochmal sagen, es ist ein Totalversagen, es ist eigentlich ein Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. Wir haben nicht genug Staatsanwälte, nicht genug Richter, Gefängnisse sind überfüllt, über 50% der Gefängnisinsassen haben einen Migrationshintergrund. Wo anfangen? Und ich denke wirklich, einen Schnitt machen, die da sind, da lassen, zu schauen,
auch,
dass man...
Auch die Straftäter, auch die Gefährlichen?
Sie können ja nicht abgeschoben werden. Sie machen doch auch als Juristen eine Rechnung. Entschuldigung, sie machen die Rechnung ohne den Wirt. Wir wollen sie abschieben und keiner will sie nehmen. Marokko gibt ihnen keine Papiere, nicht mal Albanien, Afghanistan. Wegen jedem einzelnen Abzuschiebenden muss irgendein Ministerialbeamter nach Kabul reisen und dort betteln, dass er aufgenommen
wird. Wir haben ja auch jedes Jahr 3.900, die wir nicht abschieben. Was machen wir mit denen?
Es ist in der Tat so, dass Einzelne nicht abgeschoben werden können. Wenn
es sind nicht Einzelne, es sind Tausende.
Es sind, ja, aber im Vergleich zu denen, die wir abschieben, ist es trotzdem ein kleiner Teil. Und ich darf nur sagen,
die Zahlen in Österreich sind schon... Menschen.
Mhm. Ja, wir schieben momentan, ja, aber noch einmal im Vergleich zu denen, die wir abschieben und jetzt rigoros abschieben, wo wir auch im Übrigen 41% davon dabei haben, die Straftaten begangen haben, die natürlich abgeschoben werden, ist es ein Teil, der ein Problem ist, keine Frage, und wo wir uns auch auseinandersetzen müssen. Und da geht es darum, auch dafür zu sorgen, dass in die Regionen, in die wir abschieben, es Rückübernahmeabkommen gibt, aber dass es auch Stabilität gibt in diesen Ländern.
Aber wie machen wir das?
Afghanistan ist zum Beispiel ein Beispiel, wohin man abschieben kann. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte prüft mittlerweile Alternative.
Jetzt
darf ich Sie bitten, dass Sie auch mich ausreden lassen.
Widerwillig, aber gern.
Das wird in jedem Einzelfall geprüft und es gibt Fluchtalternativen, innerstaatliche, und dann kann abgeschoben werden nach Afghanistan. Es gibt andere Länder, wo es nicht möglich ist, das ist richtig. Aber nur, weil Sie immer vom Totalversagen sprechen. Ich
die
möchte
deutschen
mal
Verwaltungsgerichte
sagen,
lassen Abschiebungen nach Afghanistan
ich
zu.
Ich möchte, also
aber
Österreich
schon. Warum machen wir nicht die einfachste
Lösung? Darf ich nur ganz kurz?
Nein,
es gibt eine Lösung. Wenn eine Lösung angekündigt wird, das kann ich einfach nicht auslassen. Bitte, sagen Sie die Lösung.
Nein, Sie haben immer davon gesprochen, dass das Totalversagen passiert ist. Ich möchte schon einmal festhalten, dass wir nicht eingeladen haben und dass wir tatsächlich ein großes Problem mitgetragen haben auch. Ja, und dass wir aber jetzt damit umgehen müssen. Ja. Und ich habe vor kurzem, weil wir zuerst auch von Messer- und Gewalteskalation gesprochen haben, ich habe vor kurzem mit einer leitenden Staatsanwältin gesprochen, die hat gesagt, es ist unglaublich, wie die Gewalt gestiegen ist. Früher hat es eine Schlägerei gegeben vielleicht. Ja. Heute ist das Messer und der Bauchstich sofort, ja, ohne Vorankündigung. Ja. Und wir haben hier wirklich zu kämpfen und wir versuchen an allen Ecken das Problem auch zu lösen. Und ich darf das nur jetzt auch sagen, wir haben gestern über 50 Maßnahmen beschlossen im Ministerrat, wie wir diesem Phänomen dieser Gewalteskalation begegnen wollen. Einerseits mit strengen Strafen, andererseits aber auch mit erhöhten Opferschutz
aber noch einmal,
und auch in der
Aktivität. Ich kann da leider nicht locker lassen, Frau Staatssekretärin. Wir haben jedes Jahr knapp 4.000 von Perspektivenlosen, in der Regel auch bereits kriminell gewordenen Menschen, die wir hier zu U-Booten machen. Das ist gefährlich.
Ja.
Und Sie sagen, ja, das ist schwierig und da müsste man und da könnte man, aber man kann eigentlich nichts machen. Das wird, glaube ich, die Menschen
nicht wahnsinnig beruhigen. Wir haben die da, wir müssen aber trotzdem in die Zukunft blicken und schauen, dass diese Dinge nicht mehr passieren. Wir haben auf europäischer Ebene wirklich unsere Hausaufgaben zu machen. Wir haben seit April 2016 Akten vorliegen, also von der Kommission Vorschläge, wie wir ein europäisches, resilientes Asylsystem schaffen. Und ich hoffe, dass wir es dann jetzt auch wirklich schaffen, diese 27 oder
28. überhaupt nicht.
Naja, aber ich sage trotzdem, die Probleme, die wir haben, dürfen uns ja nicht daran hindern, in die Zukunft zu denken und für die Zukunft Lösungen vorzuschlagen.
Aber ich habe eher den Eindruck, die Probleme, die wir haben und nicht lösen können, bringen uns dazu, andere Probleme anzuschauen und über andere Dinge zu reden. Weil das ist ja alles längst bekannt und es passiert nichts.
Warum fangen wir nicht vorne an? Warum fangen wir nicht einmal schlicht und einfach damit an, dass wir nicht 6 Monate auf einen Deutschkurs warten müssen? Warum gebe ich den Asylwerbern alles nicht die zusammen. Möglichkeit, jeden Morgen ins Kino zu gehen und 4 Stunden lang Universum anschauen in deutscher Sprache? Dann können die Leute in 6 Monaten Deutsch. Sie warten 6 Monate auf einen Deutschkurs. Die Leute müssen
Und deswegen werden sie später straffällig?
Na, er meint, wenn,
wenn, wenn gehen, wir wenn mit den Leuten mal reden können, dann können wir ihnen auch beibringen, was Sachen sind. Man kann mit den Menschen ja gar nicht reden, weil sie die deutsche Sprache nicht können.
Entschuldigen Sie bitte. Die Hamburger Zelle, die für 9-11 verantwortlich war, die konnten alle fließend Deutsch.
Es wird schon sein, dass es welche gibt, aber wir haben Maßnahmen, die wir auf der Hand liegend hätten. Und dann könnte man mal einen Teil des Problems lösen. Wir könnten die Leute hereinholen, wir könnten ihnen erklären, was los ist. Ich sehe es ja bei mir in der Kanzlei, wenn jemand kommt und wir erklären ihm Dinge, wie er dankbar ist. Wir haben einen Freund von mir erklärt, der hat einem Syrer erklärt, wie das Steuersystem in Österreich funktioniert und dass es halt dazu gehört, dass man in Österreich arbeitet, damit das Steuersystem funktioniert. Das sind Dinge, die die Leute nicht selbstverständlich haben. Das müssen wir den Leuten beibringen. Wir lassen die Leute hängen, wir sagen ihnen nichts, sie lernen die deutsche Sprache nicht, sie wissen nicht, wo sie sind und dann bewegen sie sich in ihrer eigenen Peergroup. Die Leute wissen nicht.
Entschuldigen Sie bitte. Die wissen sehr wohl, wo sie sind.
Die wissen es teilweise wirklich nicht.
Nein, sie haben alle Handys mit Google Maps und sie kommen ja mit Absicht nach Österreich und Deutschland.
Die Idee wäre die, dass man die Leute da in Österreich bildet, dass man ihnen die Möglichkeit gibt,
und das wäre Prävention. Ehrlich, das klingt ein bisschen so, dass man sagt, eigentlich sind wir dann selber schuld, weil wir können dann gar nicht anders als
Strafe. Wir haben in Vorarlberg eine Szene, die ziemlich groß ist, die der Meinung ist, dass die Integration gefordert gehört. Es gibt einen Forderungskatalog an den Vorarlberger Landeshauptmann von einer Gruppe, die zu überwiegend übrigens aus ihrer Partei stammt. Und diese Leute wollen, dass die Leute integriert werden und die erfahren Positives. Der pakistanische Lehrling, den man abgeschoben hat, obwohl es keine Rechtsgrundlage gegeben hat, die Familie, die man abgeschoben hat, wo man sogar nicht einmal aufgehört hat mit der Abschiebung, das sind die Dinge, die bei uns draußen Unmut erzeugen und die sagen, es gibt, das sind Menschen und wenn man mit denen was macht, kann man mit denen auch was machen. Das sind nicht nur Verbrecher da, die heraufgekommen sind.
Also da würde ich gerne einhaken. Ich glaube, was mich auch stört an der Diskussion ist immer, dass das Bild erzeugt wird, das sind alles Verbrecher.
Bitte.
Die Gewalt ist so gestiegen.
Ja.
Ich bin am Land aufgewachsen und ich sage Ihnen, wie da gewalttätig zugegangen ist.
Auf welchem
Land? Da ist das Messer auch locker gesessen.
Bei uns in Bayern ist das
anders. Das stimmt nicht, dass das alles neue Entwicklungen
sein. Vor 50 Jahren war das
also zuerst haben sie zugestimmt, dass wir eine Erhöhung haben.
Und keine Messerstecherei.
An Messern.
Vor 50 Jahren wurde in der Kneipe nach der Sonntagsmesser geprügelt, aber nicht abgestochen.
Ja, so ist es.
Das ist neu.
So ist es.
Das stimmt nicht.
Also das hat sich geändert.
Das stimmt so nicht. Ja, stimmt einfach nicht.
Aber unabhängig davon.
Ist das jetzt Ihre Statistik oder Ihre persönliche Erfahrung?
Jetzt reden wir nicht über Statistik. Aber unabhängig davon, es gibt einige, die sich nicht integrieren. Es gibt einige, die zu Verbrechern werden, aus verschiedenen Ursachen. Es gibt viele, denen das aber gelingt, die fleißig sind, die arbeiten, die versuchen, etwas aus ihrem Leben zu machen. Ja. Was mich so stört, ist immer dieses Generalisieren.
Nein,
da bin ich bei Ihnen. Und da hat keiner generalisiert, weil ich habe zuerst ganz deutlich
gesagt. Sie sagen, die Gewalt nimmt so, die Gewalt und verängstigen die Leute. Es ist ja sicher bei uns. Das stimmt ja nicht. Ich kann noch immer am Abend.
Aber es sind ja keine Erfindungen.
Nein, aber es gab ja immer Verbrechen.
Es gab immer Verbrechen.
Also die Zunahme an Messern.
Aber man kann doch Verbrechen verhindern. Man muss sich nicht in eine Situation bringen. Aber ich will, entschuldigen Sie bitte, nur ein Wort, weil ich muss jetzt was klarstellen. Ja, Sie reden alle von Integration und zum guten Ton des deutschen Diskurses gehört es zu sagen, die Integration hat versagt. Sie hat nicht versagt. Ein Viertel aller Deutschen haben einen Migrationshintergrund, einschließlich meiner Person. Sie haben ein Chinatown inzwischen in Berlin, wo es keine Kriminalität gibt. Wenn Sie sagen, dass die Integration versagt hat, müssen Sie auch sagen, bei welcher Migrantengruppe sie versagt hat. Und ich sage jetzt mal im Ausschlussverfahren. Es sind nicht die Chinesen, nicht die Inder, nicht die Thailänder, nicht die Vietnamesen, nicht die Koreaner, nicht die Russen, nicht die russischen Juden. Es gibt eine Gruppe, die für das Versagen der Integration besonders anfällig ist. Es tut mir leid. Es sind unsere muslimischen Verwandten.
Und eins ist wirklich Fakt.
Das trifft für einen
Anzahl
Teil zu.
Natürlich nur für einen Teil, ja.
Die Anzahl der Messer,
aber für einen bemerkenswerten Teil.
Ja.
Wann haben Sie zum letzten Mal gehört, dass ein Chinese seine Tochter umgebracht hat, weil sie den falschen Freund gehabt hat?
Es gibt also ich darf noch einmal, es sind Fakten, dass die Anzahl der Messer zugenommen hat. Wir haben auch ein Waffenverbot für Drittstaatsangehörige jetzt verhängt und eingeführt mit dem neuen Waffengesetz. Das ist Fakt. Das hat mir, wie gesagt, vor kurzem eine leitende Staatsanwältin auch bestätigt, dass es so ist, dass die Gewalt zugenommen hat. Wir haben diese Serie an Frauenmorden gehabt. Wir haben jetzt mit vorgestern waren es 8 an der Zahl.
In diesem Jahr?
Ja, in diesem Jahr 8 an der Zahl. Und von diesen 8 ist der Großteil mit Migrationshintergrund, ja, aber von den 6, die wir bis zur Jahresmitte, also bis zum Mitte Jänner schon hatten, waren 5 Migrationshintergrund und 4 mit einem Messer begangen. Und ich bin noch gescholten worden, als ich gesagt habe, offenbar fühlen sich auch Menschen in einer schrecklichen Wertehaltung bestätigt, ja, und bin von Professor Haller unterstützt worden, dass er gesagt hat, das sind schon auch Nachahmungstaten und das ist auch entscheidend, bei Menschen, die nicht hier groß geworden sind mit unseren Werten, ist das Messer dabei oft schon als Vorsatz. Wenn jetzt untechnisch gesprochen ein Unsriger einen Mord mit einem Messer begeht, dann ist es meistens, weil um 3 in der Früh ein Streit ausbricht, der geht in die Küche und holt das Messer. Aber bei Migrationshintergrund ist es oft so, dass das Messer dabei ist. Und wir sehen das.
Aber der Türke ist hier aufgewachsen, Frau Staatssekretärin.
Ja, aber das ist das Milieu leider. Also da muss man sagen, dann ist auch die Integration, die versagt hat, weil wir wissen das, dass sich da Parallelgesellschaften gebildet haben, dass die in ihrem eigenen, auch in ihrer eigenen Sprache sprechen. Und wir haben, reden Sie mit Lehrerinnen und Lehrern, die sprechen davon, dass am Schulhof sofort das Messer zur Hand ist, bei Kindern.
Bei 10-Jährigen.
Und da wird das dann auf diese Art und Weise
ausgedrungen. Was macht man dagegen?
Naja, es hat zum Beispiel die Integrationsministerin jetzt auch gesagt, es braucht hier für die, die hier sind, die auch zu Recht hier sind, die müssen sich integrieren. Und hier müssen wir auch mehr Geld in die Hand nehmen, um auch Wertekurse zu
vermitteln. Das ist keine Geldfrage, ich bitte Sie.
Natürlich ist es eine Geldfrage.
Das ist eine deutsch-österreichische Krankheit, dass man glaubt, alles mit Geld regeln zu können. Doch, es wird alles mit Geld geregelt. Man bringt 6 Millionen Menschen um und hinterher bekommen die Überlebenden...
Regeln, Herr Bruder.
Ich habe Ihnen gesagt, wie ich es regeln würde, wobei ich selber nicht glaube, dass ich recht habe. Ich würde ein Moratorium einsetzen. Es kommen jeden Tag nur 500, ich weiß nicht was, Asylanträger oder Migranten. Das macht im Jahr ungefähr 160, 165.000.
Deutschland jetzt nicht?
In Deutschland, ja. Und unser geliebter Innenminister, der Frieden sei mit ihm, hat gesagt, das ist doch schon prima. Es ist viel weniger wie 2015.
Aber heißt das, Sie würden einfach das Asylrecht abschaffen?
Ich will das Asylrecht nicht abschaffen, weil es wirklich eine Errungenschaft der demokratischen Deutschen Republik ist. Ich meine der Bundesrepublik, nicht der DDR. Nein, ich würde es nicht abschaffen, aber ich würde ein Migrationsgesetz oder ein Einwanderungsgesetz schaffen, das nicht dann in Kraft tritt, wenn jemand einfach Asyl schreit an der Grenze. Zumal jemand, der komischerweise sein Handy behalten hat bei der lebensgefährlichen Überfahrt, aber alle Papiere verloren hat. Und es gibt in der Bundesrepublik, können Sie, das hat Seehofer, der Frieden sei mit ihm, das hat Seehofer jetzt vor ein paar Tagen gesagt, man müsste jetzt überlegen, ob man Leute, die bei ihrer Einreise falsche Angaben machen, nicht doch belangen sollte. Mhm. Er hat sich viel Zeit.
Aber Ihre Lösung heißt dann eigentlich ein Moratorium, also niemanden mehr reinlassen, aber die, die jetzt da sind, Generalamnestie.
Kurz gesagt, ja.
Auch für die 3.900, die...
Also, ja, man muss vielleicht, meinetwegen schicken sie täglich ins Kino, wenn das der Integration nutzt, ist mir das alles recht. Aber der Apparat kommt nicht nach, der staatliche Apparat, der kommunale Apparat, bei uns gibt es ja auch Länder wie bei Ihnen und viel mehr. Der Apparat kommt nicht nach und in solchen Situationen muss wie bei einem bankrotten Staat eine Art Währungsschnitt gemacht werden.
Also eine Generale, würden Sie
zustimmen? Ein Ballast
abwerfen. Für die da sind?
Nein,
ganz klar. Aber weil diese 3.900, das ist, glaube ich, etwas, was die Leute wirklich auch beunruhigt. Vielleicht auch zu Recht zu sagen, das sind gefährliche Menschen, die sollten ausgewiesen und können nicht abgeschoben werden.
Die können alle sind gefährlich.
Aber was tut man mit denen?
Es ist ja jetzt, gibt es ja eine Regelung, die werden geduldet. Und sie kriegen auch eine Duldungskarte und sie können auch, wenn sie sich jetzt wohlverhalten, nach einem Jahr dann ein besseres Aufenthaltsrecht bekommen. Man muss eben auch versuchen...
Also im Prinzip mein Vorschlag, ich bitte Sie.
Ja, ja. Man muss auch versuchen, diese Menschen zu integrieren. Die sind ja da. Ja? Ja. Was ist, die kann man ja nicht, die lösen sich ja nicht in Luft auf.
Sie müssen nicht versuchen, die Leute zu integrieren. Sie müssen nur versuchen, sie davon abzuhalten, kriminell zu werden. Ja
gut. Sie können es auch so nennen.
Nein, wir verlangen sie schon integriert haben. Wir wollen sie in die Grundwerte unserer Gesellschaft integriert haben.
Und was tun wir denn, wenn sie nicht wollen?
Vielleicht wollen die nicht. Vielleicht haben die andere Grundwerte. Viel Ehe ist auch ein Grund.
Die wollen nicht Deutsch lernen, die wollen nicht ins Kino
gehen. Wir müssen, glaube ich,
was machen wir mit denen, die nicht wollen?
Wir müssen dazu kommen, zwischen den Grundwerten zu unterscheiden und den flexiblen Werten, den Gesetzen, die man ändern kann und den Grundwerten, die man nicht ändern kann. Das ist zum Beispiel das, was ich am Anfang angesprochen habe mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bei der Haft, oder? Bei der Präventivhaft, wo da die Rede war. Wir müssen Grundwerte haben und die müssen wir von allen verlangen. Das ist die Gleichberechtigung der Geschlechter, das ist das Verbot der Gewalt, das ist das Prinzip, dass man von eigener Leistung leben soll.
Das muss man verlangen und wenn es nicht eingehalten wird?
Dann ist unter Umständen eine Ausweisung auch gerechtfertigt. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Ausweisung.
Und wenn die Ausweisung nicht möglich ist, was machen wir dann?
Wenn die keiner haben will.
Dann wird es schwierig, oder was tun wir dann? Oder?
Ja, was machen wir dann? Das ist doch, die Lösung, eine wirklich interessante Frage. Was tun wir dann? Dann sagen alle, reden wir lieber über die Außengrenzen.
Sie können nirgends alles regeln. Sie müssen immer einen gewissen Bodensatz haben, den Sie nicht regeln können.
Das muss man dann einfach, das ist der das Preis ist, für unsere ist, Menschenrechtskultur. Ist das,
nein, das ist nicht passiert, der Preis für unsere Menschenrechtskultur, sondern es ist einfach ein faktischer Preis.
Aber Herr Fleischack, es gibt ja auch Österreicher, die diese Werte nicht anerkennen, die ja, nicht arbeiten. Ja, und die genauso, die auch da hier sind. Und da können wir auch nichts machen.
Also die Lösung in die Zukunft gedacht, jetzt abgesehen von denen, mit denen
wir die Vergangenheit auch können alle, Sie eh nicht ändern.
Naja, aber Sie haben ja mir immer wieder vorgeworfen, ich soll eingestehen, dass wir versagt haben seitens der Politik. Okay, also in die Zukunft denken ist das,
was Legen Sie ein Geständnis Sicht ab, Sie werden sich machen. Hinterher besser fühlen.
Das hat das Richterin auch Beispiel, gesagt. Herr Bruder, bitte. Also in die Zukunft gedacht, brauchen wir eben ein europäisches System, das funktioniert. Und ich bin insofern bei Ihnen, dass es nicht das System sein kann, das jeder herkommt und dann bei uns Asyl sagt. Und dafür braucht es ja wohl den Schutz der Außengrenze und dafür braucht es ein System, das funktioniert, weil das derzeitige
nicht
System
nur Sie haben versagt, auch das europäische Recht hat versagt.
Bin ich bei Ihnen, wir haben immer noch alles, keine Lösung.
Dublin, ja, aber dieses alles Problem versagt. Lösen Sie damit nicht,
nein, aber,
der Fleischer kam aber,
ja. Nein, wir haben das Problem,
ich habe auch
haben
gesagt, in die Zukunft gedacht.
Na, auch in der Zukunft Fall nicht. Es wird immer Fälle geben, in denen Sie jemanden nicht abschieben können, weil dort im Folter...
Aber wenn oder, wir dafür sorgen, dass die Leute gar nicht herkommen, sondern das vorab geprüft wird, bevor sie europäischen
Boden betreten, aber solange es ein Asylrecht gibt,
das Problem
können Sie das nicht verhindern.
Genau. Aber da ist genau der Kernpunkt.
Auffallenderweise reden wir dann immer darüber, was wir denn sonst noch in der Zukunft alles verhindern können. Man redet ganz ungern darüber, dass sich angesammelt haben über die Jahre ziemlich viele tausend Menschen, die hier völlig ohne Perspektive leben, weil sie nur nicht abgeschoben werden sind, sich auch nicht integrieren können, nicht einmal wenn sie wollten, weil das ihnen nicht erlaubt wird.
Ein grausames
und
Leben.
Das wird, wird lautstark beschwiegen die ganze Zeit. Das ist doch wirklich interessant. Da sagt keiner, was man da tun soll.
Keiner weiß. Da
redet man dann sofort über den Außengrenzschutz, über Dublin, worüber auch immer.
Die einzige Möglichkeit ist doch zu versuchen, die doch zu integrieren. Die sind halt nicht zu 100% jetzt verloren, nicht? Man muss eben versuchen, diesen Menschen noch eine Chance zu geben. So wie bei uns, bei den Leuten, die straffällig wären. Auch ein Mörder sitzt nicht bis zum Tod im Gefängnis, kommt eines Tages heraus und hat einen heimtückischen Mord oder was immer begangen. Ich meine, der Mensch, solange er lebt, ist auch eine Chance, dass er sich bessert. Und warum soll das bei einem...
Haben Sie sich mal mit der pashtunischen Kultur vielleicht vertraut gemacht? Nicht so wirklich.
Nicht so wie Sie wahrscheinlich.
Ja, das glaube ich auch. Aber dann wüssten Sie, dass Sie kulturelle Einstellungen ab einem bestimmten Lebensalter nicht ändern können.
Aber das
Sie können
sich,
Anpassung erzwingen, aber Sie können es nicht ändern. Und wissen Sie, wenn Sie von Werten reden, ich kann nur sagen, welche Werte.
Aber schauen Sie, wenn
die
der nicht...
Die Werte, die wir aufgegeben haben, unsere neuen Werte.
Nein, aber wenn der nicht straffällig wird, also wenn der niemanden umbringt, nicht stiehlt oder Drogen dealt, wenn aber hier unsere Werte nicht anerkennt, also er ist gegen die Gleichberechtigung der Frau. Ja gut, das werden wir verschmerzen können, nicht? Wenn
ich weiß
die
es
aber
nicht.
Arbeitet.
Wir werden es verschmerzen können, vielleicht seine Tochter nicht. Das kann schon sein.
Ich kann sich ja dagegen wehren. Ne? Aber ich meine, man muss da am Boden bleiben. Ne? Das ist nicht so ein Problem, dass wir sagen, ja, wir können mit dem überhaupt nicht zurechtkommen. Und es ist eine drohende Gefahr,
gegen die wir nichts machen. Wieso wehren Sie den Gedanken ab, dass es Probleme gibt, die man nicht lösen kann? Sagen Sie mal bitte, wieso glauben
wir Sie... Wir müssen damit leben, ne? Da müssen wir es akzeptieren und müssen wir damit leben.
Ja, wir müssen sozusagen uns mit Problemen arrangieren.
Ja,
das wir können die Probleme nicht lösen.
Und wir müssen das Beste daraus machen. Wir müssen
Bis jetzt war das Beste das Schlimmste.
Aber das haben wir gut gemacht. Das ist ja eines der Paradoxe, dass sehr viele Menschen, und vielleicht gibt es dafür Verständnis, wenig damit anfangen zu sehen, dass zum Beispiel jemand, der straffällig geworden ist, ob jetzt im Asylverfahren oder ein anerkannter Asylwerber, nicht abgeschoben werden kann, weil in dem Land, in das er abgeschoben werden müsste, ihm menschenrechtliche Schwierigkeiten drohen. Die Leute tun sich, glaube ich, wirklich schwer damit zu tun, zu sagen, Moment, wir schützen den, damit er im Herkunftsland nicht, und riskieren damit selbst Opfer von Gewalt.
Selbst wenn er ein Taliban war, selbst dann.
Menschenrechtliche Schwierigkeiten allein genügt er nicht. Also es muss die Folter oder unmenschliche Behandlung oder der Tod muss ihm dort
wohnen. Die unmenschliche Behandlung ist ja ähnlich weiter Begriff
wie die Gefährdung für uns. Aber da muss man dann eben erklären, wenn man jetzt sagt, ja, wir geben das, steht in der Genfer Konvention, also da müsste die Genfer Konvention geändert werden. Aber denkt man mal, das gäbe es nicht. Ne? Was würde das bedeuten? Dann würde das bedeuten, jemand, der ein Verbrechen bei uns begangen hat, abgeschoben wird, obwohl er dort gefoltert wird, ja, oder auch mit dem
Tod. Die Gefahr droht, dass er gefoltert
wird. Das wäre dann die Strafe, auch die er bekommt für die Tat, die er bei uns begangen hat. Wobei es klar ist, und ich glaube, das wird immer verkürzt, der muss ja bei uns einmal die Strafe verbüßen.
Natürlich.
Der hat jetzt jemanden umgebracht, es wird einmal eingesperrt. Da stellt sich die Frage der Abschiebung ja überhaupt noch nicht. Wir werden doch nicht die Leute einfach ins Ausland schicken, dann kommen sie mit dem nächsten Bus zurück. Ne? Das
sie
ist auch der
ja
Fehler.
Zurück. Sie kommen ja zurück.
Das ist genau das Problem. Selbst wenn wir abschieben können und die Leute wiederkommen, und das haben wir ja in diesem Dornbirner Fall auch gesehen, er ist bis nach Österreich gekommen, hat in Österreich Asyl gesagt, obwohl die derzeitige Rechtslage auf Europäischer Union ja noch besagt, er müsste im ersten Staat auf europäischer Ebene, den er betritt, Asyl sagen.
Da hält sich noch keiner dran und die Union lässt alles durchgehen.
Er wird ja mit einem falschen Pass
hingeflogen. Bin ich bei Ihnen, aber drum noch einmal. Wir können noch lange darüber diskutieren, was machen wir mit denen, die wir nicht abschieben können, aber wir müssen auch die wir abschieben, verhindern oder daran hindern, wieder reinzukommen. Also,
aber solange es das Recht gibt, einen Asylantrag zu stellen, können sie es nicht ganz.
Gut, wir müssen also auch für die da sind, die wir nicht abschieben können, eine Lösung finden. Wir haben sie heute nicht gefunden, leider. Aber die Zeit ist aus. Meine Damen, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.